Bildung aus der Führer sozusagen iligaskesischen Schriften unterschiedlichster Art. Und in einer gewissen Weise ist seine Darstellung relativ banal. Ich glaube, die Banalität dieser Darstellung war der Grund für den unglaublichen Erfolg dieser Schrift. Zukunft einer Illusion war mit Abstand die bekannteste Schrift von Freud. In den 20er, 30er Jahren wurde überall rezipiert, überall zensiert und heftige Kontroversen ausgelöst und wichtige Reaktionen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich denke, dass eben die Banalität dieser Schrift dafür verantwortlich ist. Allerdings gibt es zumindest zwei Punkte in dieser Schrift, zwei Brechungen sozusagen, zwei neuralgische Punkte, die dieser Schrift wiederum nicht banal erscheinen werden, die ja zunächst einmal übersehen wurden eigentlich von den Lesern meistens. Und das war sozusagen zwei Ausgangspunkte für die Weiterentwicklung der deutschen Kulturkritik. Eigentlich konzentriert er sich auf diese zwei Punkte. Dann im Weiteren. Und ich werde auf der einen Seite die Schrift darstellen und auf der anderen Seite ihre Aufmerksamkeit besonders lenken auf eben diese zwei Punkte. Nun, wenn die Strategie der Schrift relativ banal ist, ist die Schärfe, und das ist auch wichtig hier in Vorbereitung der Schriften, ist die Schärfe der Rhetorik ungewöhnlich. Sogar ungewöhnlich für die 20er Jahre, in denen die Rhetorik doch relativ scharf war, generell. Diese besondere Schärfe der Rhetorik, diese besondere Verbe, in der der Text geschrieben ist, erinnert an Nietzsche in erster Linie. Aber in einem gewissen Sinne ist sozusagen der Text noch schärfer als Nietzsches Texte. Freud beginnt damit, dass er generell feststellt, dass die Kultur für die Menschen grundsätzlich unakzeptabel ist. Er fragt sich, was ist die Kultur generell, und dann sagt, dass die Kultur ist die Sicherung der menschlichen Existenz, die Sicherung der eine gewisse Kontinuität der menschlichen Gesellschaft und der menschlichen Zivilisation. Er meint, dass die Menschen mit diesem Ziel sich innerlich nicht identifizieren können, und zwar grundsätzlich. Der Mensch will nicht die Dauer und nicht die Stabilität und nicht die Kontinuität, sondern er will eigentlich die momentane Triebbefriedigung. Er will hier und jetzt genießen, ohne darüber nachzudenken, was kommt, ohne zu planen und die Bedingungen des Genusses zu stabilisieren. Das erlaubt ihm die Kultur nicht. Also die Kultur funktioniert, wie gesagt, ein repressiver Mechanismus, der sozusagen die Menschen frustriert, ständig frustriert, um irgendwann später diesen Menschen irgendetwas zu sichern. Aber das können Menschen zwar einsehen, aber sie können das nicht innerlich erleben. Das heißt, sozusagen die Kraft der Vernunft oder die Kraft der Einsicht reicht nicht. Ihr Hass auf die Kultur und spontane Auflehnung gegen diesen Zwang ist unmittelbar stärker als jede mögliche Einsicht. Man kann in dieser Analyse so vieles finden, was in dieser Zeit diskutiert wurde, und sicherlich der Anfang der Schrift erinnert sehr stark an Max Weber und seine Ableitung des Kapitalismus aus dem Protestantismus, nämlich eben Weber sagt, dass im Unterschied zu Marx zum Beispiel, dass Kapitalismus zunächst einmal kein Kapitalismus war, sozusagen. Dass der Kapitalismus ist entstanden aus einer gewissen Askese, aus einer gewissen Form der Askese, das heißt aus der weltlichen Askese. Wenn in allen anderen Kulturen die Menschen asketisch für Gott leben wollten, dann gingen sie in spezielle Kloster. Und dort sozusagen verrichteten sie ihre Arbeit und lebten in der Askese. Und die Klöster waren übrigens generell sehr reich. Ja, etwa tibetanische Klöster oder buddhistische Klöster in China, auch katholische Klöster waren sehr reich. Und sie waren eben sehr reich, weil die Menschen wenig konsumiert haben und viel produziert haben, stabil gelebt haben, umsichtig gelebt haben. Und der Protestantismus ist nichts anderes als die Übertragung der Askese auf den Einzelnen und seine Situation in der Welt. Das heißt, ein einzelner Protestant lebt in der Welt wie das ganze Kloster, ja, wie eine katholische Gemeinschaft. Genauso planmäßig, genauso umsichtig, genauso asketisch, genauso wenig dazu geneigt, sich vorauszugeben durch irgendwelche Genüsse. Und dadurch bekommt er Zeit und Energie und Kapital, über die er verfügen kann, und daraus entsteht auch der Kapitalismus. Der Kapitalismus entsteht also aus einem Überfluss und in der Kombination mit einer gewissen Planmäßigkeit, einer gewissen Systematik im Leben, die ja eigentlich keinen ökonomischen Ursprung haben, sondern sie haben einen religiösen Ursprung. Das heißt, Kapitalismus ist Effekt einer gewissen Wendung in der Geschichte der Religion. Das ist sozusagen die Theorie von Weber, und die ist wichtig, um diese Schrift von Freud zu verstehen, weil diese Idee lauert sozusagen, diese Konstruktion im Hintergrund. Was für Weber und was für Freud wichtig ist, ist zu zeigen, dass der Kapitalismus vor allem, weil er assoziiert ja etwa die Kultur mit dem Kapitalismus, er spricht über die Kultur, wie sie ist, ja, das ist sozusagen eine kapitalistische Kultur. Für ihn ist es wichtig zu zeigen, dass diese Kultur nicht aus einer ökonomischen Dynamik primär ausgeht und eigentlich nicht ökonomisch motiviert ist, sondern diese Kultur, ihre ursprüngliche Motivation ist eine rein religiöse. Und ihre weltliche Formen sozusagen sind nur Effekte dieser religiösen Grundbestimmung, dieser religiösen Wendung. Und diese besteht eben darin, dass man eine gewisse Verschiebung der Wünsche veranstaltet kulturell. Das heißt, wenn man einen Wunsch hat, wenn man ein Begehren hat, man befriedigt diesen Wunsch nicht. Stattdessen, man sozusagen enthält sich, man sozusagen lässt sich Zeit, vielleicht sein Leben eben besser zu planen, vielleicht mehr Geld zu bekommen, vielleicht bessere Stellung im Leben zu bekommen und so weiter, und dann seine Wünsche zu befriedigen. Ja, wie viele Menschen sagen, das mache ich im Urlaub, ja, oder das mache ich, wenn ich die Rente kriege. Ja, die Menschen sozusagen planen für eine relativ, also die Kultur zwingt sie und bringt sie dazu, ihre Wünsche zu verschieben auf eine spätere Zeit. Dieser Zwang, diese Wünsche oder die Erfüllung der Wünsche zu verschieben, diese zeitliche Distanz, die die Kultur erzeugt, ist aber für alle Menschen gleich frustrierend, weil sie diese ganze Zeit unzufrieden sind. Sie sind zwar gezwungen, bis zur Rente zu warten, aber sie wollen es eigentlich nicht. Und das ist der Grund, warum, wenn auch die Gesellschaft insgesamt die Kultur akzeptiert, jeder Einzelne hasst die Kultur, und das bedeutet, die Kultur muss fähig sein, diesen Hass brutal mit Gewalt zu unterdrücken. Und das ist der zweite Punkt. Freud sagt, dass der Triebverzicht im Grunde niemals bis jetzt freiwillig war. Und gerade bei der Mehrzahl der menschlichen Individuen war er nie freiwillig. Einzelne intellektuelle, gebildete, bestimmte Weise religiös bestimmte Menschen, asketische Menschen, sind von sich aus fähig, durch eine Disziplin und mit einer Disziplin, Arbeitsdisziplin, zu leben und sich selbst sozusagen diesen Zwang aufzuerleben. Aber die Masse und die Mehrheit der Bevölkerung, sie sind dazu nicht fähig. Und deswegen, sie müssen unterdrückt werden. Die Gewalt und Unterdrückung der Massen ist also kein Spezifikum für Freud einer bestimmten Kultur, zum Beispiel unserer Kultur oder einer anderen Kultur, sondern die Voraussetzung für jede Kultur überhaupt. Er kann sich so etwas wie eine freie Kultur oder freie Entwicklung des Menschen nicht vorstellen. Er sagt nämlich, dass die normalen Wünsche des Menschen sind Inzest, Kannibalismus und Mordlust. Das sind sozusagen drei Grundwünsche jedes Einzelnen. Und es gibt keine Kultur und keine Gesellschaft, die erlauben kann, Inzest, Kannibalismus und Mordlust. Und das bedeutet, dass der Mensch niemals frei sein kann und niemals frei sein darf. Der Mensch muss unterdrückt werden und vor allem die Menschenmassen müssen unterdrückt werden, die aus dem Menschen, aus sozusagen disziplinlosen und uneinsichtigen Menschen bestehen. Und zu autonomen Triebverzicht nicht fähig sind. Und ganz am Anfang geht Freud auf ein Problem an, das ihn sehr interessiert hat, nämlich der Aufbau des Kommunismus in der Sowjetunion. Und er meint, das ist sozusagen ein unglaubliches Kulturexperiment, aber im Grunde wieder durchgeführt mittels Gewalt und Unterdrückung. Und das ist nicht etwas, was zum Beispiel Freud dem Kommunismus vorwirft. Weil er meint, wie gesagt, dass Unterdrückung und Gewalt unbedingt notwendig sind, unerlässlich sind, sondern er meint nur, diese ganze Rhetorik der Befreiung hat noch einmal versagt, und zwar zu Recht. Nun also, die Menschen sind ihrer Grundbeschaffenheit nach unbeherrscht und asozial. Damit sie sozialisiert werden, müssen sie, wie gesagt, unterdrückt werden, aber die äußere Unterdrückung reicht nicht aus. Der Mensch sozusagen muss in allen Aspekten seines Lebens unterdrückt sein. Das kann der Staat nicht leisten. Und das bedeutet, dass sozusagen diese Unterdrückungsinstanz muss im Menschen aufgebaut werden. Das ist dieses berühmte Über-Ich. Das heißt, der Mensch muss nicht nur äußerlich unterdrückt werden, sondern innerlich, wie gesagt, und das, diese innere Unterdrückung heißt Erziehung. Erziehung ist nichts anderes als Schaffung einer psychischen Struktur im Kinde, im Menschen, einer Struktur der Selbstterrorisierung und Selbstunterdrückung. Allerdings, das Maß dieser Verinnerlichung der Unterdrückung ist unterschiedlich und man kann sich darauf nicht verlassen. Und Freud sagt, dass die meisten Kulturmenschen, die zum Beispiel Mord und Inzest nicht praktizieren, sind jederzeit zur Lüge, zum Betrug und zur Verleumdung bereit, um ihren Kollegen Schaden zuzufügen. Kein Grad der Kultur und keine Ebene der kulturellen Entwicklung schützt von der Befriedigung der Wünsche auf die Kosten der anderen. Und in diesem Sinne kann man nicht sagen, dass die Kultur jemals im Sinne der Erziehung es schafft, diese stabile Selbstunterdrückung zu schaffen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist der Nationalismus. Das heißt, in der Identifikation mit einer gewissen Gruppe. Der Nationalismus ist ja die Übertragung des Narzissmus auf die Gruppe. Und das ist ein möglicher Mechanismus der Sozialisierung. Das heißt, der Mensch verzichtet zwar auf eigene Selbstbefriedigung, aber er verzichtet zugunsten einer Gruppe, die er diese absolute Selbstbefriedigung zubilligt und versteht sich als Teil dieser Gruppe. In diesem Sinne, er wird auch symbolisch befriedigt, wenn er auch de facto nicht befriedigt. Das ist sozusagen der psychologische Mechanismus des Nationalismus. Das heißt, der Mensch ist bereit, auch große Opfer auf sich zu nehmen und individuell zu leiden, wenn eine Gruppe, meistens ist es die Nation, in seinen Augen groß ist und sich befriedigen kann und all andere unterdrücken kann und sozusagen genießen kann. Diese symbolische Kompensation im Narzissmus genügt ja dann, außer dass mit dem Zorn kann man sicherlich sich mit anderen Gruppen identifizieren, mit Elite jeglicher Art oder bürgerlichen Klasse oder Aristokratie mit allen anderen Formen, mit allen anderen sozusagen Gruppierungen und der eigene Narzissmus auf diese Gruppierungen zu projizieren. Allerdings ist diese Art Sozialisierung zu unstabil, weil die Gesellschaft dann in einzelnen Gruppen zerfällt, die Nationen können auch nicht gemeinsam leben und im Endeffekt führt diese Art Sozialisierung zu Kämpfen und Konflikten, die die Kultur zerstört. Im Endeffekt also kann die Kultur nur dann bestehen, wenn sozusagen die Unterdrückung universalistisch ist, wenn es eine Instanz gibt, die nur unterdrückt. Und diese Instanz ist eben Gott irgendwann, es geht um die Religion. Das heißt, Gott ist eine absolute, unmenschliche, transzendente Instanz, die in der Kultur als sozusagen letzte Berechtigung aller Unterdrückungen fungiert. Mit Gott kann man sich nicht restlos identifizieren. Man hat sozusagen immer Angst vor Gott, man hat eine gewisse Distanz von Gott. Auch wenn man mit einer gewissen Religion sich identifiziert, mit Gott kann man sich nicht identifizieren. Und das bedeutet, dass es zwischen der Instanz der Unterdrückung, also Gott, und den Menschen immer sozusagen eine Distanz gibt, die diesen Narzissmus verhindert und die Stabilität der Unterdrückung leistet. Und so ist die Religion die optimale Weise, sozusagen die Kultur zu stützen und zu stabilisieren, weil es optimale Weise ist, die absolute Unterdrückung und Frustration des Einzelnen zu rechtfertigen. Wenn nicht zu stabilisieren, sozusagen durch die direkte Gewalt. Direkte Gewalt kommt eben immer von Armee und Polizei, wenn man will. Aber diese direkte Gewalt muss auch gerechtfertigt werden. Und Gott ist eine solche absolute Rechtfertigung. Das ist eine Überlegung, die nicht unbedingt für die Zeit typisch ist. Sie ist ja eigentlich eine sehr, kommt aus einer aufklärerischen Tradition. In dieser Zeit hat sich die Theologie ein bisschen anders entwickelt, mehr so in Richtung des späteren Existenzialismus, kann man sagen. Und ein bisschen in die Richtung der Feindschaft zur Kultur, das eben die Feindschaft zur Kultur. Das ist ja eine typisch auch kirchgerianische Wende, die sich sehr stark durchgesetzt hat. Ich werde dann momentan keine Namen nennen, obwohl es in der Zeit viele waren, die eben versucht haben, diese und gerade unter dem, sagen wir, Theoretiker des Judaismus, sozusagen, des säkularisierten Judaismus in den 20er Jahren, die versucht haben, Religion als eine radikale, als eine radikale Möglichkeit der Feindschaft. Und das klingt auch nicht so plausibel, wenn man sich erinnert an die Situation, in der zunächst einmal Judaismus und dann Christentum als Nachfolgereligion entwickelt haben, eben die Bedingungen nicht wahr, des Römischen Reiches, der Herrschaft des Römischen Reiches. Wir können sagen, dass der Rom, dass das Römische Reich die Kultur der damaligen Zeit verkörpert hat. Ich war in Europa und in der ganzen Region. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, Life of Brian, wie heißt das, von Monty Python. Wenn Sie sich erinnern, das war so judäische Befreiungsarmee, das war diese Sitzung, und sie haben versucht, ein Manifest zu formulieren, und dann stellen sie sich rhetorische Frage, was haben die Römer für uns je getan? Und dann kommen einige Vorschläge, nämlich sie haben Kanalisation aufgebaut, die Straßen in Ordnung gebracht und so weiter. Irgendwann stellt sich heraus, dass sie alles gemacht haben im Grunde, wovon diese Menschen tatsächlich leben. Das heißt, im imperialerische Macht hat im Grunde die Kultur gebracht, ja, unter die Völker, und dieses Programm, dieses völkische Programm realisiert. Ja, das ist die direkte militärische Rolle, Gewalt und Unterdrückung haben die Römer geschafft, ein Areal, kulturelles Areal zu schaffen. Und man kann sagen, dass nur die Juden, ja, ich war und nur die Christen dann, die diese Muster übernommen haben, rhetorische Muster von vor allem, wirklich eine Opposition innerhalb des Römischen Reiches gebildet haben, und zwar im Namen der transzendenten Werte eben, das heißt nicht kulturelle Werte. Das heißt, die Frage wurde folgendermaßen eben formuliert: Was bringt mir persönlich diese ganze Kultur? Und die Antwort ist, diese ganze Kultur bringt mir zwar Kanalisation und was auch immer, aber im Grunde nicht. Also im Grunde dieser Antwort, diese jüdische Befreiungsfront, diese ganze Kultur hat uns nicht gebracht. Ja, das stimmt. Diese ganze Kultur hat uns nicht gebracht, weil letztendlich ist uns diese Kultur egal. Ob sie existiert oder untergeht, das spielt für uns persönlich keine Rolle. Das sind einfach eben unbefriedigt die ganze Zeit. Das ist der Punkt. Und die Antwort war eben zunächst einmal eine religiöse Antwort. Das ist etwas, was Freud übersieht. Ja, ich glaube, das ist etwas, was Freud generell und strukturell übersieht, auch in der späteren Phase. Er übersieht eben, oder er sieht das in einer anderen Perspektive auf jeden Fall, er übersieht diese Möglichkeit, der absolute Befriedigung zu verlangen, eben als religiöses Prinzip. Und ich würde sagen, sowohl jüdische wie auch christliche Tradition beginnt eben damit. Das heißt, mit einem persönlichen Gespräch mit Gott und einer persönlichen Forderung an Gott, etwas für mich persönlich zu tun, ja, und nicht nur für die Gesellschaft und für den Staat und so weiter und so fort. Zum Beispiel mich zu retten, um mir zu helfen oder meine Seele sozusagen zu errichten und so weiter. Das ist sozusagen die Forderung nach einem persönlichen Kontakt mit dem Gott als Person. Das ist etwas, was transzendente Person ist. Das ist etwas, was in der römischen oder antiken Tradition, griechischen antiken Tradition unmöglich war. Warum das Individuum keine Chance noch hatte, ja? Ich war auch theoretisch gesehen, nicht nur praktisch gesehen, in einem griechischen Polis oder in einem im römischen Staat, weil es sozusagen ontologisch nicht vorgesehen wurde, dass der Einzelne im Gespräch mit dem Ganzen sein kann. Ja, man war partikular, nur immer partikular. Das Ganze war für der Staat, das kosmische Leben oder die Beschaffenheit des Alls oder das Schicksal, ja, Fatum. Ja. Und der Einzelne war immer nur einzeln. Ja. Er konnte sich nie in eine direkte Beziehung mit dem Ganzen setzen und sozusagen diese Partikularität überspringen. Und das ist der erste, das ist die Entdeckung im Grunde. Das Judaismus, ja, dieses direkte Gespräch mit dem Ganzen, was sozusagen absolut gegen den Strich war, der damalige Kultur insgesamt. In diesem Sinne kann man sagen, dass Religion auch ohne weiteres verstanden werden kann als antikulturell oder moralisch, ja auch, oder amoralisch. Ja. Das waren die großen Thesen von vielen Theologen damaliger Zeit, also protoexistenzialistische Theologie damaliger Zeit, dass eigentlich die Religion ist amoralisch. Amoralisch in dem Sinne, dass der Mensch im persönlichen Gespräch mit Gott alle Regeln der Moral transzendieren kann. Er kann sozusagen einen Pakt mit dem Gott schließen, der über alle moralische Regeln hinausgeht. Das ist ein großes Thema von Kierkegaard. Also, man kann auch sein Kind töten, ja, wie Abraham Isaac, und das ist okay, aber generell ist Kindermord schief angesehen, aber in dem Fall ist es okay. Ja. Das heißt, man kann sozusagen alle Regeln, alle allgemeinen Regeln übertreten, ja, wenn man sozusagen Gott auf seiner Seite hat. Das sind alle Perspektiven, die Freud absolut fremd waren. Ja. Die waren wirklich fremd. Er kommt aus einer anderen Tradition, aus der Tradition des moralisierenden Christentums und moralisierenden Judentums des 19. Jahrhunderts. Und ich werde schon noch darüber sprechen, diese ganze Spannung, die zum Teil der Effekt des 20. Jahrhunderts ist, zwischen Juden und Christen oder Judentum und Christentum, diese ganze Spannung war im 19. Jahrhundert einfach nicht vorhanden. Die liberale Theologie des 18. und 19. Jahrhunderts hatte sozusagen keine große, es war eine kritische Theologie, ich werde noch das analysieren, die sozusagen die Grenzen nicht scharf gezogen hat. Sozusagen, Judentum wurde einfach gesehen als eine radikalisierte Form des Monotheismus und Christentum als eine abgeschwächte Form des Monotheismus, aber im Grunde waren sozusagen keine scharfen Grenzen gezogen. Und in diesem Sinne, wenn Freud sagt Gott oder Religion oder Kultur, er meint nicht Judentum, nicht Katholizismus, nicht Protestantismus, er meint sozusagen dieses Muster. Ja, und dieses Muster ist für ihn überall vorhanden, ja, in allen Regionen sozusagen, über die er spricht. Und das ist die allgemein uns bekannte Kultur. Diese spezifische Ausformung und Konflikte, die sieht er nicht so, wie man es tendiert, später zu sehen. Also er kommt aus dieser liberalen Theologie und für diese liberale Theologie ist, wie gesagt, Religion ein Phänomen und einzelne Positionen sind voneinander unscharf abgegrenzt und relativiert und Religion hat vor allem mit Moral was zu tun, mit Rechtfertigung. Moral. Und das ist sozusagen die Linie, die er weiterverfolgt. Er sieht eben diese zweite Möglichkeit, die parallel zu dem, was er macht, sich entwickelt, nicht. Das ist die wichtige Voraussetzung. Und dann aber sagt er, na gut, die kulturelle Notwendigkeit der Religion ist klar. Ja? Das ist, wie gesagt, diese, das in der Instanz, die allgemeine Unterdrückung verfertigt. Aber wie entsteht de facto die Religion? Also wie entsteht dieses Phänomen, das zwar nötig ist, aber sozusagen, aber muss irgendwoher kommen? Und seine Theorie ist eben, dass das Offensichtliche eigentlich war, nämlich, es kommt aus dem Oedipus-Kontext. Das heißt, der Einzelne ist als Säugling, als Kind, als kleines Kind, immer schon in dieser Spannung. Nämlich, sein ganzes Libido ist gerichtet, incestuös, auf seine Mutter und was er eigentlich will, ist sozusagen Mutter zu besitzen und sie zu Befriedigung seiner Wünsche immer bei sich zu haben, aber das kann er nicht, weil die Mutter wird von ihm getrennt und zwar durch die Figur des Vaters. Weil der Vater ist derjenige, der diese Distanz, diese Trennung schafft, weil er die Mutter sozusagen zu sich ruft dann passiert etwas, wovon Kind nicht weiß, was es ist, ja, sozusagen. Es besteht einer, also so wie im Kino, ja, es besteht eine Pause, eine Unterbrechung, ja, anstelle, ja, wie es immer kommt, sozusagen, dunkle Stelle und dunkle Verdunkelung sozusagen der Leinwand an der richtigen Stelle. Und das ist eben diese Verdunkelung, das ist eben diese Trennung, das ist die Abwesenheit der Mutter irgendwo, er weiß nicht eigentlich wo, ja, die das Kind repressiert und frustriert und eigentlich immer schon einen Teil der libidinösen Energie, nicht wahr, wie ich früher gesagt habe, ableitet in die kulturelle Aktivität. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wenn der Mensch auch weiter mit der Repression konfrontiert wird, und wir werden immer mit der Repression konfrontiert, und dann sich fragt, woher kommt diese Repression? Er sagt, die Repression kommt vom Vater, und das ist eben Gott, ja, das ist eine naheliegende Erklärung. Das heißt, diese Figur des Vaters, die am Anfang die repressive Figur schlechthin war, diese Figur wächst irgendwie im Genär parallel zu Wachstum der Repression. Sozusagen, je weiter die Repression sich entwickelt, und sie entwickelt sich je weiter, desto mehr der Mensch erzogen wird und sozusagen in die Zusammenhänge kommt, die auf ihn repressiv wirken, desto mehr sozusagen absolutisiert sich und abstrahiert sich und verallgemeinert sich diese Figur des unterdrückenden Vaters. Und das ist eben dann Gott. Und in diesem Sinne sagt ja auch Freud, dass auf die Frage, was Gott eigentlich ist, hat nur sozusagen die jüdische Religion, das Judentum, die richtige Antwort gegeben: Gott ist Vater. Das ist sozusagen die Antwort, die keine andere Religion gibt. Und keine andere Religion ist Gott als Vater anerkannt, und diese Gleichstellung oder Gleichsetzung vollzogen, aber war sie vollzogen einmal in der jüdischen Tradition, der jüdischen Religion, dann wurde sie von allen anderen sehr, sehr einleuchtend gesehen. Also Freud sieht sozusagen Christentum und Islam und alle anderen, der Grund für die Verbreitung der biblischen Religionen darin, dass diese Grundformulierung mir einleuchtend ist, ja, für alle. Sie wird zwar an einer Stelle sozusagen festgestellt, aber irgendwie ist es sofort plausibel. Es ist sofort plausibel, dass es nur ein einziger Gott sein kann. Und dieser Gott ist Vater. In diesem Sinne ist das zwar Oedipus-Komplex, das heißt, Freud beginnt ja einfach mit der griechischen Mythologie, um die Sprache zu finden, für die Beschreibung dessen, was er sagen will. Aber relativ schnell, also nicht relativ schnell, er ist über 70 in dieser Zeit, aber irgendwann stellt sich heraus, dass er doch irgendwie diese Idee hatte, ja, diese Idee der Gleichsetzung zwischen Gott und Vater. Und diese Idee ist eben alttestamentarisch. Das heißt, Gott ist Vater, es bedeutet nichts anderes als dass der ganze Mechanismus der Repression seinen Ursprung hat in im infantilen, in der Zeit des infantilen Lebens und dann sich sozusagen verbreitet auf alles andere. Nun verweist Freud gleichzeitig aber auf seine andere Schrift, nämlich Totem und Tabu, eine frühere Schrift vom Jahr 1912 und 13. Und das ist eine Stelle, die wichtig ist, um zu verstehen, warum es sich handelt und wie das sich weiterentwickelt. In dieser Schrift, mit der wir uns später beschäftigen werden, weil sie später sozusagen wichtig wird, in dieser Schrift gibt Freud eine andere Erklärung für die Entstehung der Urreligion. Er sagt nämlich, dass sozusagen die Urreligion beginnt nicht mit der Verehrung des Vaters, sondern mit der Tötung des Vaters, sozusagen im Grunde aller Urreligionen liegt Vatermord. Er erinnert sich selbst an diese Theorie in dieser Schrift und sagt ja gut, aber sozusagen das Gebiet, das da behandelt wurde, war das Gebiet der Urreligion, eben des Totemismus. Es ging darum, um zu verstehen, warum die Götter als Tiere dargestellt werden. Was sozusagen unplausibel zu sein scheint, auf der ersten Blick. Warum Götter als Tiere? Und die Erklärung, also die Schrift diente zur Erklärung dieser Tatsache. Das heißt, nur zu der Erklärung der Frage, warum Götter als Tiere dargestellt werden. Und Totem und Tabu begrenzt sich auf diese Aufgabe. Mit den Hochreligionen und unter Hochreligionen versteht er sich die biblische Religionen. Unter Hochreligionen stellt sich aber diese Frage nicht, weil selbstverständlich im Judentum als sozusagen Extremfall einer Hochreligion Gott als Tier nicht dargestellt wird. Ja? Es gibt keine tierische Darstellung des Gottes, und in diesem Sinne ist Gott ja ist sozusagen die ganze Beweisführung, die ganze Problematik von Totem und Tabu für Hochreligionen, für Judentum irrelevant. Das ist seine Position hier, und diese Position wird revidiert. Und seine letzte große Schrift über Moses und den Ursprung des Monotheismus ist eben dieser Revision gewidmet, weil auch zeigen wird, dass auch Hochreligionen aus dem Vatermord entstehen und nicht aus der Verehrung des Vaters. Aber da steht uns nur bevor, ich mache Sie nur aufmerksam auf dieses Moment. Und gleich auf den nächsten. Es geht darum, dass, das ist der zweite Punkt zunächst einmal, das sehr wichtig ist, dass Freud sagt, und das ist der Unterschied übrigens zur klassischen Aufklärung. Hier beginnt sozusagen sich ein bisschen das Ganze zu verschieben. Immer schon. Freud sagt, Religion ist eine Illusion. Aber Religion ist kein Irrtum. Das ist die Unterscheidung, die sehr wichtig ist. Das heißt, Religion kann man wissenschaftlich nicht nachweisen. Das heißt, man kann religiöse Grundsätze wissenschaftlich, vernunftmäßig nicht begründen. Man kann sozusagen die Religion nicht einsichtig machen und nicht beweisen. Etwas nicht einsichtig machen und nicht beweisen, bedeutet, mit einem Irrtum zu tun zu haben. Zum Beispiel, wenn man, das ist das Beispiel von Freud, er sagt, Aristoteles hat gemeint, Unrat kommt aus dem Schmutz. Und das ist nicht richtig. Ja, das, inzwischen ist es bewiesen, dass es nicht der Fall ist. Aber mit Religion ist es was anderes. Und das ist der Grund, warum die Religion tatsächlich eine gewisse Funktion erfüllen kann. Nämlich auch dann, wenn es gezeigt wird, dass religiöse Glaubenssätze nicht bewiesen werden können, die Religion verschwindet nicht. Sie bleibt als Faktum des geistigen und des menschlichen Lebens da. Es war hundertmal bewiesen, dass die Religionsgrundsätze nicht stimmen, und das hat